for the highlights. I'm in it for the highlights. Money is nothing. I'm in it for the highlights. And I love to hear my punches. And I'm a big mouth. I do it for the highlights. I want to watch the highlights when I'm old with my grandson. I'm not finished. I just started. For the highlights. I'm in it for the highlights.
So.
Also erstmal. Müssen wir ganz mal. Erstmal, ich finde es ja schön, dass du einen Kampf mal wieder gesehen hast, wir über UFC sprechen
können. Shut the fuck up.
Aber ich möchte erstmal über was sprechen, was mich wirklich bewegt hat und gerührt hat. Und es ist eigentlich arm, dass wir in so einer Trump-Gesellschaft leben, dass man das überhaupt noch erwähnen muss. Dass Conor McGregor.
Mystic Mac, bitte.
Dass er Poirier nicht versucht hat zu mindgamen, sondern hochrespektvoll gegenüber ihm war. Und weißt du, was mich. Es gibt zwei Sachen, die mich. Erstmal, ich finde es einfach schön. Ich bin einfach, so viel Spektakel und Geld es generiert, diese Trump-Art, die er vorher gefahren hat, so bin ich doch, bewegt es mich doch immer, wenn Leute humble und respektvoll miteinander umgehen. Sie können nicht, ich finde, man kann wirklich genauso gut Geld verdienen, wenn die Leute super nett und lieb zueinander sind, sich unterstützen, Charity, was weiß ich was, und danach sich auf die Fresse halten. Das ist der Spirit, den ich viel mehr mag, als diese Scheiße, die er vorher gemacht hat. Aber er hat dann ja doch immer wieder seine I'm in it for the highlights. Und ich bin ja nur dafür da, am Ende so ein Highlight-Reel zu haben wie Tyson, der einfach 40 Leuten die Fresse einhaut. Und ich finde dann, ich hatte Angst, dass er dasselbe abzieht. Und ich glaube, er hätte nämlich das machen können und das hätte ihm was gebracht. Er hätte Poirier wieder emotional packen können. Und Poirier kann dann natürlich ein gereifter Kämpfer inzwischen sein, ein komplett anderer als damals. Aber ich weiß nicht, ob nicht ganz tief drin die Emotionen wieder direkt abrufbar gewesen wären, die ihn dann so ein bisschen kopflos kämpfen hätten lassen. Und ich habe mich riesig gefreut. Ich habe morgens um 6 oder so, bevor ich laufen gegangen bin, ja, habe ich auf MMA Share mir das Ding angeguckt. Meine Frau hat neben mir geschlafen, der Hund hat geschlafen in der Dunkelheit. Und ich weiß wirklich, dass ich habe meine Kopfstöpsel drin gehabt, mein Ohrstöpsel. Und ich weiß, als dieser Knockdown war, wie ich wirklich so beide Arme in die Luft gerissen habe, weil ich mich so gefreut habe, weil ich ehrlich gesagt habe ich es nicht gedacht. Ich habe gedacht, dass Conor das Ding nach Hause fährt. Und ich bin gespannt auf deine Analyse des Kampfes.
Ja, herzlich willkommen hier zu Jordan und Palm. Ich finde es immer schön, wenn der Jordan erstmal mit einem 3-Minuten-Monolog einsteigt. Ja, aber das hat er sich verdient. Er
ist, solange ich im Happy Day immer erzähle, dass ich hier nicht so sehr zu Wort komme, ist doch alles gut.
So muss es auch sein. Es ist völlig verdient, Philipp. Also du hast die Sendung, die wir hier seit mehreren Wochen regelmäßig abliefern, wirklich geprägt und ich würde fast sagen auch am Leben gehalten, denn es gab wirklich schwache Momente in der Zeit, seitdem wir das hier zusammen machen, vor allem von mir.
Was?
Und das wird sich natürlich mit der heutigen Ausgabe ändern. Herzlich willkommen zur ersten Jordan und Palm MMA-Ausgabe.
Es wird immer wenn nur ich drüber gesprochen habe, dann war es nicht eine MMA, aber jetzt, wo du der König, jetzt ist es die erste, danke.
Surprise, the king is
nein,
back.
Nein, ganz ehrlich, nichts, also auch wenn ich gerade dicken Strahlpissen verurteilt habe, du hast völlig recht, ich habe nicht mal, wenn dein Wissen an MMA, sagen wir mal, eine 100 wäre, wäre mein Wissen eine 5.
Naja.
Und da stapel ich hoch für mich.
Nein, also das Ding ist, ich habe ja vor ein paar Wochen mit dem SDR-Podcast nicht aufgehört, aber eine Pause eingelegt. Und
das verdanke ich natürlich.
Ja, pass auf, nein.
Alles Schlechte hat auch was Gutes.
Pass auf, ich habe nicht nur pausiert, weil es rings um den Verein einfach ja ein paar Dinge gibt, die mir nicht gefallen und weil es durchaus Funktionäre gibt und gab, die versuchen, Einfluss zu nehmen über diesen STR-Podcast. Also das war ein Grund. Ein weiterer Grund war aber auch für mich ein Stück weit mal einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, was mich wirklich begeistert. Am Fußball, am VfB, einfach dieses ganze Thema, das wirklich viel Zeit eingenommen hat. Und ich war gespannt, was mich jetzt dann als erstes ansprechen wird, ja, also wenn man sich so ein Stück weit zurückzieht, vorher total intensiv sich immer nur mit einem Thema beschäftigt hat. Tja, und die Überraschung war, dass MMA gleich mal die Lücke wieder gefüllt hat, die sich da...
War es ein Algorithmus? Also war es so YouTube, dass die auf einmal irgendwelche
nein,
Filmchen...
Nein, war pures eigenes Interesse diversen Kämpfern und Kämpfen. Also ich habe es ja immer mitverfolgt. Also es war jetzt nie so, dass ich MMA nicht mehr verfolgt habe. Ich habe mir immer die Maincards angeguckt. Natürlich manchmal mit so ein Stück weit Delay, möchte ich mal sagen. Da lagen dann durchaus auch mal 3-4 Wochen dazwischen. Sowas gab es natürlich zu MMA-Zeiten nie. Aber also wirklich richtig gekickt hat mich dann der Fight zwischen Max Holloway und Calvin Kattar. Also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast vor einer Woche, das Event, hast du das gesehen?
Ich habe sofort auf dem Schirm, wenn ich kurz...
Ja, also das war eines
der... Achso, warte mal, war das nicht der Bellator-Typ? Nee, das war Chandler.
Ja, wir reden jetzt von einem Event von vor einer Woche.
Ja, den habe ich.
Nicht das von Sonntag. Also ich kann dir nur empfehlen, schau dir diesen Kampf an, Max Holloway gegen Calvin Kattar. Ein unfassbarer Fight mit einer unfassbaren Performance von Max Holloway. Und es war
das ein Knie zufällig?
Was?
War es ein Knie, das den Kampf gefinisht hat?
Nein, das Ding ging über 5 Runden, aber es war einfach in der Art und Weise, wie Max Holloway geboxt hat, wie er gekämpft hat, etwas, das man so selten auch auf höchstem Niveau in der UFC nur wirklich sehr, sehr selten sieht. Es war einfach eine absolut brillante Performance.
Boah, alter fucking Schwede, sieht der Kattar schon in der, ich weiß nicht, welche Runde es ist, aber es ist ja sehr viel.
Der Kampf ging etwas zu lang. Man muss hier leider sagen, dass Calvin Kattar so ein Stück weit das Problem hat, dass er einfach nicht zu Boden gegangen ist. Also ich behaupte jetzt auch, dass Herb Dean den Kampf hätte vorher beenden müssen. Aber
da hat Dana White auch, glaube ich, was zugesagt, wenn ich mich nicht täusche.
Kann sein.
Dass er fand, dass der früher hätte eingreifen
müssen. Ja, ich meine, wenn du diesen Kampf siehst, dann kann es eigentlich keine andere Meinung dazu geben. Aber sei es drum, der Kampf an und für sich war unfassbar. Max Holloways Performance war mit das Beste, was ich je im Octagon gesehen habe. Allein schon den Fakt muss man hier nochmal herausheben, dass er währenddem er gegen Calvin Kattar kämpft und von ihm attackiert wird, anfängt mit Daniel Cormier, der den Kampf kommentiert, einfach mal ein Gespräch zu führen. Also das ist, und auch nicht zu Kattar zu gucken, sondern zu Daniel Cormier und trotzdem den Schlägen von Kattar auszuweichen. Also das, sowas siehst du sonst in Filmen oder sowas und nicht eben im Octagon, weil das war einfach unfassbar.
War er nicht zufrieden mit der Moderation von Cormier? Oder
da ging es, glaube ich, allgemein darum, dass er sich so ein bisschen... also es ist ja wie in jedem Sport so, du bist immer nur so gut wie dein letzter Kampf. Ja. Und Max Holloway wurde so gehypt, zu Recht, weil er so gute Kämpfe gezeigt hat. Und dann gab es 2 Niederlagen in Folge gegen Volkanovski. Der letzte Kampf, da kann man wirklich drüber streiten, ob er den verloren hat oder nicht. Und ich glaube, das hat Max Holloway schon so ein bisschen angepisst, dass die Leute, oder nicht die Leute, sondern Medien und auch Kommentatoren und so dann relativ schnell dazu übergegangen sind, jetzt Volkanovski abzufeiern. Natürlich auch wieder zu Recht. Volkanovski ist ein wunderbarer Kämpfer, hat auch verdient diesen Titel gewonnen, muss man sagen. Es ist jetzt nicht so, dass das der größte Betrug in der MMA-Geschichte gewesen ist, dass Volkanovski beide Kämpfe gewonnen hat. Aber ich verstehe Max Holloway einfach. Er hat das Game sozusagen verändert. Er hat den Sport ein Stück weit verändert durch seine Art zu kämpfen, durch seinen Output, den er gezeigt hat, schon immer eigentlich. Also jetzt nicht nur im letzten Kampf. Und auch durch sein Boxing, durch seine unorthodoxe Kampfweise. Also er hat einfach einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass das MMA sich wieder ein Stück weiter entwickelt hat. So. Und das geht halt in diesem Sport sehr, sehr schnell, dass sowas vergessen wird und die Leute darüber reden, ja, jetzt hat er ja 2-mal einen Titelkampf verloren, eigentlich hat er nichts mehr in der Featherweight Division zu suchen, beziehungsweise hat er eigentlich keine Chance, jetzt einen Titelkampf zu bekommen. Und dann siehst du halt so einen Kampf gegen Calvin Kattar, der ein hervorragender Jabber ist, der auch gut boxen kann. Das ist ein guter Mann, der halt einfach nicht so bekannt ist, aber es ist ein hervorragender Kämpfer. Und Max Holloway lässt den halt aussehen wie ja ein Schuljungen. Also das war eine Performance unfassbar. Ich kann es gar nicht
oft. Hast du dir ja den Muradov-Sanchez-Fight angeguckt?
Ja, habe ich auch gesehen. Aber warte, ich muss
jetzt kurz... Ich glaube, wir stehen...
Ah ja, gut. Okay. Ich will dir kurz erklären, wie das jetzt zustande kam. Also diesen Fight habe ich gesehen. Und dazu kam ja, dass das so der erste Kampf war wieder mit Zuschauern. Ja, also nach langer, langer Zeit.
Ja, ja, stimmt.
War das der erste oder das erste Event dann wieder mit Zuschauern? Also nicht
UFC. Aber beschnitt, also nicht komplett Zuschauer, muss man dazu sagen.
Nein, also, es war überhaupt mal wieder.
Aber überhaupt ein Publikum, genau. Außer den Trainern und ein, zwei Medienfuzzis. Das genau. Ist ja schon mal was.
Das ging vor einer Woche los in Abu Dhabi. Dann gab es ja den oder das Event am Mittwoch, da gab es auch Zuschauer und jetzt beim Main Event oder beim UFC 257 Pay-Per-View waren auch wieder Zuschauer zugelassen. Ich glaube, so 2.500 oder so waren in der Halle. Aber das. Das kam auch noch mit dazu, ja, dass es endlich mal wieder so ein leichtes Big-Time-Feeling hatte. Natürlich ist es kein Vergleich zu den ganz großen Events, aber du weißt, wie ich das vielleicht meine. Die ganze Zeit war das immer interessant. Ich fand es wirklich interessant, mal die Kämpfer zu hören, die Ecken besser zu verstehen. Also rein taktisch gesehen war es halt super interessant für so einen MMA-Nerd, ja. Aber du merkst halt, die Crowd macht das Event. Also das ist halt unglaublich. Wenn du dir ein Event von vor 3 Jahren anschaust oder von vor 4 Jahren, wo Conor McGregor reinkommt und die ganze Halle einfach nur explodiert. Und ich habe mir neulich auf Fight Pass mal wieder ein Event angeguckt. Das war eine ganz normale Fight Night. Nicht mit Conor McGregor, da hat Dustin Poirier gekämpft. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen er da gekämpft hat. Was gegen gegen Hindenburg kann es nicht gewesen sein. Ist egal. Auf jeden Fall hat er da einen Kampf absolviert und es war keine große Crowd, zwar auch nicht besonders laut, aber du hast das Gefühl gehabt, Alter, was geht denn hier ab? Ja, also weil du dich so dran gewöhnt hast inzwischen.
Das ist so ruhig, es war auch seltsam irgendwie. Du hast es am Anfang noch abgefeiert.
Nein, ich finde es auch weiterhin, ich finde es interessant, aber es reicht mir dann jetzt. Also weißt du, was ich meine? Also das ist, ich finde das schon mal interessant, die besten Kämpfer der Welt und die besten Coaches der Welt so zu hören und wirklich das so intensiv mitzubekommen, was da im Oktagon passiert. Aber das habe ich jetzt mitbekommen und ich merke natürlich, wie mir dann die Crowd fehlt. Weil es ist halt einfach so. Es ist ja bei Fußball auch nicht anders. Ja? Also das brauche ich einfach. So, das kam jetzt auch noch mit dazu. Und dann habe ich mich dabei erwischt, wie ich auf einmal für mich selber so unheimliches Interesse generiert habe auf die Events, die jetzt diese Woche anstanden. Also Mittwoch die Fight Night, UFC 257 und wie ich mir dann wieder viele Kämpfe auf Fight Pass angeguckt habe und einfach so wieder Blut geleckt habe, ja, und das einfach nur genossen habe, so wie ich es ganz am Anfang, also MMA genossen habe, nämlich ich gucke es mir an, ich mache mir keine Gedanken dazu, sondern ich gucke es mir einfach an und genieße die Show, genieße die Kämpfer, die Kämpferinnen, die Kampfkunst, also einfach alles das, was MMA für mich ausgemacht hat, so ganz pur, sage ich jetzt mal. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, das tat mal gut nach dieser ganzen Zeit mit Analysen und so weiter und so fort. Das war einfach gut.
Ich will noch mal kurz auf den Poirier-Kampf. Ich meine, dass Conor McGregor ein guter Kämpfer ist, wissen wir beide, dass er inzwischen gibt's viele, die, also gerade andere Kämpfer, ist natürlich auch viel Neid, die sagen, overrated langsam, soll er jetzt echt mal aufhören, seine Fresse ist größer als seine Leistungen, ja. Und natürlich hat sich auch Nurmagomedov zu Wort gemeldet. Aber was mich schon gewundert hat, und da komme ich dann so ein bisschen als ehemaliger K1-Mensch, ist, wenn man so einen Leg-Kick abbekommt, ja, und der sitzt gut, ja, dann ist es eigentlich Pflicht, danach dein Knie zu heben, wenn so ein Leg-Kick kommt, um den abzuwehren. Und ich verstehe überhaupt nicht, gerade wenn der Conor McGregor, der so breitbeinig steht immer, dass der das so ignoriert hat. Also Ähnliches war später auch in dem Sanchez-Kampf, dass diese Leg-Kicks einfach eine extrem effektives Mittel ist. Auch übrigens Adesanya hat's ja auch bei dem brasilianischen Testosteron-Monster perfektioniert. Ich habe mich tierisch gefreut für Dustin Poirier. Ich habe irgendwie bin ich immer auf der Seite des Gebulliten und ich habe das Gefühl gehabt, wie McGregor natürlich, was völlig legitim ist, ihn aus der Reserve gelockt hat beim letzten Mal, psychisch, habe ich ihm irgendwie diese Revenge gegönnt und ich finde, er hat echt gut gekämpft. Ich habe ein Rätsel, ich habe ja einen kampferprobten Nachbarn, mit dem ich ab und zu laufe und auch schon Boxen trainiert habe, der Boxer ist, aus London kommt der. Und wir haben beide gerätselt, warum hat Dustin Poirier Blumenkohlohren, obwohl er überhaupt keinen Wrestling-Hintergrund hat und nicht wrestelt. Wie kommt das? Warum?
Ja, er grabbelt, ja. Also
Und ich, nein, aber er ist, ist nicht sein Ding. So, er ist ein Striker und er hat auch keinen.
Nein. Also, Dustin Poirier ist schon auch jemand, der viel Jiu-Jitsu macht und das nicht erst seit gestern.
Ja, nein, ja, aber wie, das macht Conor McGregor auch. Das
ja,
macht
genau, Conor McGregor auch. Trägt halt einen Kopfschutz oder diesen Ohrenschutz, den man aus dem Ring kennt. Und das macht Dustin Poirier halt nicht oder hat jetzt es nicht gemacht.
Glaubst du, das ist der Grund?
Ja, natürlich. Wenn du, wenn du im Training, also diese Blumenkohlohren, die kriegst du relativ schnell. Ja, also das ist jetzt nichts, was man, wo du jahrzehntelang dran arbeiten musst. Also natürlich kriegst du die auch nicht, wenn du zweimal auf der Matte liegst, aber wenn du ein professioneller Kämpfer bist, der ja sowohl im Bodenkampf, also der trainiert, es ist ja nicht so, dass Dustin Poirier jetzt einfach nur noch Striking trainiert. Ja, der.
Nein, das ist mir doch klar. Ja, Moment, aber solche Blumenkohlohren haben normalerweise Leute eher, die einen Wrestling-Hintergrund haben, weißt du?
Ja, und halt eben Jiu-Jitsu-Kämpfer. Also das
ja,
ist,
aber er ist ja beides nicht in erster Linie.
Ja, also ich sag's mal so, Dustin Poirier hat einen schwarzen Gürtel im Jiu-Jitsu. So, okay, da brauchst du einfach
so viel zum Thema 5 und 100.
Ja, du brauchst halt einfach viel Zeit am Boden und das macht halt einfach was aus, wenn du diese, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, diese Ohrmuschel.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich kenn's aus den ganzen amerikanischen Highschool-Filmen.
Genau, also das trägst du einfach beim Practice, wenn du ein Ringer bist und zum Beispiel Ronda Rousey war dafür auch bekannt, dass sie die Dinger immer getragen hat, weil sie natürlich auch noch nebenbei auf ihr Äußeres so ein Stück weit geachtet hat.
Hätte sie nicht müssen.
Das machen auch viele andere Kämpferinnen und Kämpfer inzwischen, muss man sagen. Es ist aber auch in dieser Welt, sage ich jetzt mal, in dieser MMA-Welt, ein Zeichen von Stärke. Das ist wie so ein Schmiss.
Völlig bescheuert. Ja, wollte ich gerade sagen, ein Schmiss, wie geil, gutes Beispiel.
Genau, wo du dann sagen kannst, guck mal, wie abgefuckte Ohren ich habe, leg dich besser nicht mit mir an. Also ja, das ist ja auch noch aus der alten Zeit, so sage ich jetzt mal. Aber also jetzt muss ich aber trotzdem noch was zum Kampf sagen. Und vor allem zu den Legkicks. Das war schon gut, ja, aber ich kann vielleicht so ein bisschen. Für mich zumindest kann ich es erklären, warum Conor McGregor diese Low-Leg-Kicks nicht so gecheckt hat, wie man das eigentlich sollte. Den Versuch, Conors Standfuß zu attackieren, haben wir nicht zum ersten Mal gesehen von Dustin Poirier. Also das war jetzt kein brillanter Move in dem Sinne, dass vorher noch kein Gegner von Conor McGregor auf die Idee kam. Aber Conor McGregor war immer schon ein Kämpfer, der sich davon nicht besonders beeindruckt zeigte. Also es gab genügend Kämpfer, die das versucht haben, aber zum Beispiel Nate Diaz hat das auch versucht. Aber es hat Conor McGregor nicht so große Probleme bereitet wie jetzt von Dustin Poirier. Und McGregor hat das dann später auch ganz gut beschrieben, dass die Legkicks von Dustin gar nicht so stark geschlagen waren, sondern die kamen von außen und haben so einen kleinen Spot, also nicht den Knochen praktisch.
Nee, Außenschienbeinmuskulatur, die kenne ich, die ist beim Laufen immer auch extrem schnell. Und das ist so ein kleiner Muskel, den, wenn du den halt ein paar Mal triffst, ist da halt, dann hast du den komplett lahmgelegt, da ist nicht viel.
So, und jetzt musst du es so sehen. McGregor meinte danach ja auch im Post-Fight-Interview, dass er nach zwei Treffern eigentlich schon massive Probleme hatte. Jetzt bist du ein Kämpfer, der wirklich schon viele Kämpfe im Oktagon oder auch grundsätzlich absolviert hat und diese Legkicks oft über sich ergehen lassen hat, ohne dass er jetzt groß Schaden davon genommen hat. Das heißt, der Erste, der trifft dich und du sagst, ja, okay, hat schon ein bisschen gezwirbelt. Und der Zweite ist dann gleich schon der dir das Leben zur Hölle macht. Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, den nächsten musst du checken. Und er hat ja auch gesagt, ich habe es versucht, aber also es fehlte, sage ich jetzt mal so, das volle Commitment, die Dinger zu checken. Also er hat dann schon versucht, nach dem dritten mal dagegen zu halten. Aber es war halt eben nicht so, wie du die Dinger checken musst, um eben dann letzten Endes auch Dustin Poirier dazu zu bringen, diese Legkicks nicht mehr zu zeigen. Und Dustin hat das auch gut erklärt. Er hat gesagt, ja, ich habe schon gemerkt, er hat versucht, diese Legkicks dann zu checken. Aber es war halblebig und eben nicht so, dass ich, dass danach mein Fuß auch wehtat. Und er sagte dann auch, der hätte den Fuß vielleicht nur irgendwie 5-6 Zentimeter weiter drehen müssen, dann hätte ich diese Legkicks nicht mehr anbringen können, weil dann hätte ich mich halt selber verletzen können oder beziehungsweise.
Eben, aber das ist das, was man als zumindest als großer Ernesto Host-Fan weiß, dass das, du kannst nämlich andersrum, wenn du es geschickt drehst, kannst du dem Poirier böse wehtun, dass er sich selber böse wehtut.
Und dann macht er die einfach nicht mehr.
Genau, oder er bricht sich gleich das Schienbein oder der.
Ja, das klassische Beispiel ist schon passiert. Whiteman gegen Anderson Silva, ja, wo sich Anderson Silva dann den Fuß gebrochen hat. beim
Ah ja, stimmt. Oh ja, aua, aua. Ja. Genau das meine ich. Aber genau das meine ich. Und sowas gibt es bei K1 halt regelmäßig. Da muss ja nicht immer so spektakulär durchgesäbelt werden.
Ja, aber das ist so das, was wahrscheinlich jeder mal irgendwie gesehen hat.
Ja, ich weiß, das hat jeder mal irgendwo.
Ja. Und was das Geile war in diesem Kampf, war eigentlich, also ich habe das auch gelesen, manche haben dann gesagt, ja, McGregor, das sieht irgendwie alt aus und so. Aber wenn man es mal realistisch betrachtet, war es eher die Qualität von Dustin Poirier, die hier Conor McGregor zu Boden gebracht hat dann in der zweiten Runde. Weil Poiriers Gameplan halt wirklich gut aufging. Also,
voll.
Dass man gegen so einen guten Striker und auch weiterentwickelten Bodenkämpfer, also ich meine damit nicht, dass der auf dem höchsten Niveau ringt und auch Jiu-Jitsu-mäßig ist er mit Sicherheit nicht einer der besten in der UFC, Conor McGregor, aber er hat sich definitiv weiterentwickelt im Vergleich zu, keine Ahnung, vor 7, 8 Jahren oder so. Also da gibt's schon eine Entwicklung. Aber nichtsdestotrotz musst du halt gegen Conor McGregor wirklich so viel wie möglich Angriffsstrategien parat haben. Also du musst ihn mit dem Takedown in Gefahr bringen können. Du musst ein gutes Striking haben. Du musst vor allem gute Konter schlagen können. Und da sind wir schon beim ersten Punkt. Poirier, klasse Konter gesetzt. Also gerade wenn es in den Infight ging, das konnte man dann gegen Ende des Kampfes sehr gut sehen, wie er da halt einfach die Schläge von McGregor nicht mehr kassiert hat und selber immer gut gekontert hat. Ja, voll, also er hat McGregor seiner absoluten Spezialität beraubt, nämlich der Präzision. Das war immer das, was Conor McGregor ausgezeichnet hat. Er hat es immer geschafft, seine Gegner gerade mit seiner linken, wie kann ich das jetzt am besten auf Deutsch sagen? Also ich MMA findet bei mir nur im Englischen statt, deswegen muss ich das wirklich dann immer so für mich übersetzen.
Er hat aber chirurgisch abgewartet
die
und
Schläge, wenn er die schlägt, die treffen seine Gegner normalerweise am Ende vom Schlag. Kann man das verstehen, wie ich das meine?
Also nee, natürlich, hat der Schlag auch die meiste Power.
Genau, das ist die Präzision, die McGregor immer hatte, immer schon. Dazu kam Tempo, eine hohe Output-Rate, gerade in den ersten Runden. All das hat Poirier
ihm vergesst aber auch nicht sein Legwork. Der, das ist halt diesmal nicht so, der hat halt nicht diesen einen guten Kick, aber der Conor McGregor hat ja auch wunderschöne, ich glaube, er hat auch in diesem
Kampf. Spinning-Kicks.
Spinning-Kicks, aber auch diesen Front-Kick, diesen Karate-Front-Kick, mit dem man sich auch gleich ein bisschen Abstand verschafft, den hat er auch gut drauf. Er hat auch diese Capoeira-Moves drin, die ihn einfach anders bewegen lassen. Aber
du siehst McGregor einfach an, dass er viel Boxen trainiert hat. Du merkst, dass sein Stil sich da ein Stück weit
variabler geworden ist. Ich habe es mit dem Boxerfreund von mir gehabt, der auch mal in einem Gracie Jiu-Jitsu-Studio trainiert hat. Und ich habe gesagt, ich frage mich die ganze Zeit bei Mixed Martial Arts, inwieweit wirklich Leute mixed sind. Und das meine ich in der Hinsicht, dass sie in dem Moment all ihre Skills so abrufen können, dass sie für den Moment immer das Richtige machen. Und ich glaube, dass das keiner wirklich macht, weil, also erstmal hat man natürlich einen Gameplan, aber dass man so variabel ist, dass man nicht sein Favorite Pony immer rausholt. Und ich glaube, bei Conor McGregor hat man dieses Mal wahrscheinlich das mit dem Boxen, wie du sagst, gemerkt, dass er einfach diese anderen Sachen nicht mehr so drin hat. Aber ich glaube übrigens nicht, dass er weg ist. Ich fand ihn auch gar nicht so schlecht aussehen. Ich habe sogar in der ersten Runde gedacht, vor allem die Moderatoren sind so ein bisschen so als ob er Poirier vor sich hintreibt. Dabei war es ja nicht so. Was ich bei Poirier wirklich faszinierend finde, und das hat er bei all seinen Kämpfen fast, ist, dass wenn er den Knockout riecht, ja, oder wenn er riecht, jetzt hat er es, dass er wie eine Maschine einfach ohne Ende und natürlich auf die Gefahr hin, dass, wenn das nicht glückt, völlig gassed out zu sein, nach vorne geht und ballert. Und zwar ohne Ende. Und das finde ich wirklich ist ja auch ein bisschen ein Lottospiel. Es kann ja auch schief gehen, weißt du?
Wenn du in dem Infight, so wie Poirier jetzt, einfach der bessere Counter-Striker bist, dann nicht. Dann ist es eigentlich eine gute Taktik, zu besiegen.
Wenn du ihn nicht gleich fertig machst und du gehst da hin und er haut ja nicht eine Zweier-Kombi oder so, es sind ja 4, 5, 6, 7, 8, er haut ja einfach nur drauf, wenn die alle in die Deckung gehen. Er haut
nicht einfach nur drauf, du musst dir das angucken.
Nein, er ist natürlich, aber es kann ja sein, dass davon welche oder es könnte sein, dass der einfach die Defense so gut ist, dass da einiges in die Deckung geht. Und dann ist das natürlich auch immer ein Risikospiel, wenn du so extrem nach vorne gehst.
Er hat das schon vorbereitet, Philipp. Das ging in der ersten Runde einfach schon los. Und das, du hast gerade eben gesagt, welcher Kämpfer ruft wirklich, sagen wir mal, immer zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Skill ab. Das hast du bei Poirier eigentlich ganz gut gesehen in der ersten Runde.
Er hat, ja, mit dem Wrestling-Move, auch mit dem Takedown-Versuch und so, da hat er wieder ein bisschen ihn abgelenkt, auch, war, fand ich auch toll.
Ja, vor allem hat er, ist er praktisch in einen Move immer mit derselben Bewegung reingegangen, aber du wusstest nicht, was kommt. Kommt jetzt eine Overhand-Right, kommt der Takedown-Versuch, kommt ein Leg-Kick, duckt er sich nur einfach und schlägt dann zum Beispiel einen Jab. Und das war einfach schwer vorherzusehen. Und das hat auch dazu geführt, dass Conor McGregor in seinem Output deutlich weniger landen konnte und überhaupt schlagen konnte, als man es sonst von ihm gewohnt war. Also Conor McGregor kam nie so richtig in den Flow. Ja, das ist das eine. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass das Poirier zum Beispiel die Linke von McGregor, die ja schon viele Gegner zu Boden gebracht hat, einmal sehr gut weggesteckt hat. Weil ja auch hier hat Poirier gesagt, ich habe die Linke gespürt und wenn Conor dann nachgesetzt hätte, hätte es sein können, dass ich den Kampf in dem Moment schon verliere. Also wenn ein Kämpfer nach dem Event sowas sagt, dann war er da schon ziemlich angerockt. Also da hat McGregor vielleicht, schwer zu sagen, aber vielleicht hat er da einfach zu sehr zurückgehalten in dem Moment und war sich nicht sicher, wie angeschlagen Poirier wirklich war, weil er inzwischen, da rede ich wieder von Dustin Poirier, viel aus zurückliegenden Kämpfen gelernt hat, ja, und auch gerne mal ein Kämpfer war, der auf Rückschläge im Kampf falsch reagiert hat. Also Poirier war schon immer ein toller Kämpfer, aber es gab manchmal so Situationen, wo ich mir dachte, Mensch, dann versuch dir das erstmal zu lösen, geh doch irgendwie raus aus dem Clinch oder versuch, setz doch einfach einen Takedown an, auch wenn das erstmal nichts bringt, aber versuch dich aus dieser brenzlichen Situation, wenn du 2, 3 Wirkungstreffer bekommen hast, zu befreien. Das hat er in seinen Anfangsjahren nicht so gut hinbekommen, wie er das jetzt gemacht hat. Auch gegen Dan Hooker war das ja so ein klassisches Beispiel, wo er halt einfach gezeigt hat, wie weit er sich inzwischen entwickelt hat und wie gut er auch dann mit Rückschlägen innerhalb eines Kampfes umgehen kann. Und also für mich hat Dustin Poirier so wirklich ein Bilderbuchkampf abgeliefert, wenn es darum geht, wirklich alle Kampfkünste, sag ich mal, einmal unter Beweis zu stellen. Das Einzige, was er nicht versucht hat, glaube ich, er hat nicht versucht, auf eine Submission zu gehen oder so. Da gab es nie irgendwie so einen klaren Versuch. Nee,
ich wollte gerade sagen, er hat jetzt nicht unbedingt seinen schwarzen Gürtel gezeigt, aber ich meine, er hat nicht nur ein Strike-Game und es gibt's ja manchmal. Es gibt ja wirklich Kämpfe, wo man sich fast schon als Kämpfer vom anderen hintergangen fühlen können würde, weil die sich so drauf geeinigt haben zu striken. Wessen Kampf war das nochmal, wo der eine gegen seinen großen Held gegen Mirko
Prokop oder was?
Ja, war das nicht das? War das nicht einer, der so seinen größten Held und wo die sich dann zwischendrin auch immer wieder umarmt haben oder war das?
Ja, das habe ich schon mehrfach gesehen, aber also
der ihn dann übrigens, sein großer Held hat ihm dann am Ende, ich glaube, das war eine Starstruck-Geschichte. Hast du Chandler und Hooker gesehen?
Ja, hab ich auch gesehen. Schon. Ich muss noch kurz
was sagst du zu Chandler?
Ich muss erstmal okay. Poirier kurz noch was sagen. Und ich meine, danach haben die meisten über die Legkicks geredet und haben mehr oder weniger gesagt, die Legkicks führten dazu, dass McGregor verloren hat. Das ist halt nur ein Teil der Geschichte. Das ist wirklich wichtig, dass man das auch richtig analysiert. Es war die ganze Art und Weise, wie er McGregor daran gehindert hat, seinen eigentlichen Output so anzubringen, wie er das gewohnt ist in der ersten Runde. Er hat ihn einfach ein bisschen limitiert in seiner Art und Weise zu kämpfen. Dann früh natürlich attackiert mit den Legkicks und natürlich dann auch immer wieder gedroht mit dem Takedown. Und der Takedown war ja nur dafür da, um McGregor ein bisschen müde zu machen, beziehungsweise die Arme etwas schwerer zu machen. Da geht es ja gar nicht darum, jetzt hier wirklich ein Threat sozusagen zu starten, sondern es geht einfach nur darum, erstmal den Rhythmus zu brechen eines Kämpfers und ihn so ein bisschen auszulaugen. So. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und dann war für mich der entscheidende Move von Dustin Poirier, den er immer wieder gut gezeigt hat, der rechte Haken. Das ist einfach entweder cross geschlagen oder klassisch. Also was er da gezeigt hat, das war halt einfach großartig. Und damit hat er Conor McGregor immer wieder in die Bredouille gebracht. Und am Ende kann man vielleicht darüber reden, dass es ein bisschen auffällig war, wie schnell McGregor zu Boden gegangen ist. Also es war jetzt nicht das erste Mal, dass McGregor einen guten Treffer kassiert hat, auch in zurückliegenden Kämpfen hatte.
Was meinst du mit auffällig, dass er irgendwo gegen sich gewettet hat?
Nein, nicht in der Hinsicht, sondern ich weiß nicht, erstens mal war ich nie bei seinen Trainingssessions dabei, ob er da vielleicht irgendwie in letzter Zeit mal einen Knockout oder einen Knockdown über sich ergehen lassen musste oder so, aber also McGregor ist jetzt eigentlich kein Kämpfer, der dafür bekannt ist, schnell zu Boden zu gehen. Und er wurde ja auch noch nie ausgenockt im Oktagon. Und eigentlich ist das, das, was du da gesehen hast, passiert bei Kämpfern, die schon mehrfach mal ausgenockt wurden, die dann so schnell gefinisht werden können. Also, ich muss mir das nochmal angucken, gebe ich gleich zu. Also, ich habe da noch nicht mein endgültiges Urteil gefällt, sozusagen, aber ich fand es dann doch ein bisschen auffällig, ob da nicht vielleicht im Trainingscamp irgendwie im Vorfeld was war. Ich möchte es nicht ausschließen, ja, dass der irgendwie 3 Wochen oder 4 Wochen vorher sich eine Gehirnerschütterung zugezogen hat und so. Das ist alles schon vorgekommen. Also, es war für mich ein bisschen auffällig, wie schnell da ein Kämpfer aus dem Kampf draußen war, der eigentlich überhaupt nicht dafür bekannt ist, ausgenockt zu werden und schon gar nicht ausgenockt wurde bislang im Oktagon. Also das, ja. Aber fantastische Performance von Dustin Poirier und natürlich menschlich sowieso ein echt cooler Typ, muss man sagen. Also den kann man eigentlich nicht.
Er hat kurz im Ring deutlich hörbar gesagt, I'm done with this fighting, I'm done. Und dann später bei der Pressekonferenz gleich mal wieder, nee, der Chandler, der soll sich erstmal hier in der UFC seine Sporen verdienen, bevor er hier einen Title Fight kriegt gegen mich. Fand ich sehr lustig. Das ja, ich war einfach ein emotionaler Moment. Ich verstehe es auch. Ich glaube, dass alle unterschätzen, wie sehr im Kopf dieser Kampf damals. Ich meine, man muss ja wirklich sagen, der Poirier wurde aufs Übelste gebullied damals von McGregor und er war voll hasserfüllt, was ihn emotional kämpfen lassen wir vielleicht mit ein Grund, weil ich glaube nicht, dass es der einzige Grund war, so wird immer getan, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, dass McGregor damals ihm auch einfach ein bisschen überlegen war. Aber ich glaube, dass Leute vergessen, die können sich mal dran denken, wie das. Du kannst dir mal ein bisschen erzählen von diesen komischen Homies, die dich damals gehatet haben und so scheiße behandelt haben. Das geht nicht still an einem vorbei. Und ich finde es, deswegen finde ich es erstmal saucool, dass McGregor diesmal respektvoll war, weil ich glaube, das Psycho-Game gewinnt McGregor immer.
Aber das hat Poirier nicht ganz abgenommen. Er hat ja gesagt, es kam ihm ein bisschen komisch vor, dass McGregor immer so
mit dem auf, Spenden und so. Und
er auf Best Buddy gemacht hat. Er war immer respektvoll, hat er gesagt, aber er dachte,
Der Bisping hat gesagt, er glaubt, das ist eine Taktik von McGregor, um ihn zu überraschen. Und ich habe übrigens letztens gesehen, wie Michael Bisping sich sein fucking Glasauge rausholt.
Alter, ja, ja. Aber auch ein geiler Typ.
Ich muss auch, dass der noch gekämpft hat mit Glasauge, also dass der noch mit so einem Auge gekämpft hat.
Und Weltmeister geworden ist.
Ja, und dass die Leute das nicht viel besser ausnutzen konnten, dass er praktisch eine komplett blinde Seite hat.
Naja, er hat ja sogar bei diesen ärztlichen Tests, wenn du praktisch zur Fight Week anreist, hat er ja auch immer also Tricks angewendet, um dem halt zu entgehen, dass Ringärzte erkennen, dass er da ein großes Problem hat. Es war ja nicht so, dass er komplett blind war, sondern es war irgendwie so, was weiß ich, wie viel Grad. Also er hat jetzt nichts mehr groß erkannt, aber er konnte zumindest noch erkennen, ob es zum Beispiel hell oder dunkel ist oder so. Und ja, dann gab es natürlich auch so Absprachen, wie viele Finger werden gezeigt und so Geschichten. Also da gab es ein paar interessante Stories, die er in seinem Podcast erzählt hat. Aber ich muss nochmal Poirier ansprechen, weil du es gerade eben schon gesagt hast, wie lange er da eigentlich schon in der UFC ist und was er schon alles erlebt hat. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, der kämpft halt schon seit 2010 gegen die besten MMA-Kämpfer der Welt. Seit 2010. Ja. Und in diesen ganzen
10-2, ne? Und McGregor ist 6-2, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, seitdem die beiden das erste Mal gegeneinander gekämpft haben, war es so, dass Poirier danach nur noch 2 Kämpfe verloren hat. Dazu muss man sagen, einmal gegen Khabib Nurmagomedov, das ist jetzt, da muss man sich, glaube ich, nicht...
Praktisch, das zählt, glaube ich, nicht mehr offiziell als
Verlust. Genau. Und dann noch gegen Michael Johnson, das war so, ich möchte nicht sagen, ein Glückssieg von Michael Johnson, aber also da würde ich auch mal sagen, wenn es da ein Rematch gibt, glaube ich, hat Dustin Poirier gute Karten. Aber nochmal zurückzukommen auf die 11 Jahre, da hat er halt in der WEC angefangen, das war ja so die Farm League, kann man sagen, der UFC war eigentlich auch die Liga mit den geileren Kämpfen damals, Anfang der 2010er. Und also auch da schon wirklich immer nur gegen die Besten, die du eigentlich in dieser Organisation vor die Fäuste bekommen kannst. Und danach in der UFC hat er sowieso nur gegen die allerbesten Kämpfer gekämpft. Also das waren wirklich, wenn du die Liste hier durchguckst, das waren wirklich einfach immer nur Highlight-Kämpfe. Und in den ganzen Jahren hat er nie 2-mal in Folge verloren, kam immer wieder zurück, auch von Niederlagen, wo viele gesagt haben, das war's jetzt für ihn und so. Also da muss man einfach den Hut vorziehen, was der erreicht hat. Ja, also das hätte ich ihm, glaube ich, keine Ahnung, so nach diesem McGregor-Kampf hätte ich ihm das nicht zugetraut. Da hätte ich gedacht, okay, da wird jetzt halt so ein ja, ein Pay-Per-View-Kämpfer, der dann von mir so Pay-Per-Views eröffnet oder so, aber das wird halt niemals ein Weltmeister. Und jetzt bin ich der Meinung, ist es der beste aktive Lightweight-Kämpfer in der UFC. Wenn Nurmagomedov wirklich nicht mehr kämpft, ist Poirier für mich der Beste dann. Also
ja, das Lustige ist, dass ich mag Dana White immer weniger, ja, weil Dana White geht's inzwischen, glaube ich, nur noch fucking ums Geld. Und ich weiß, wie er, ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, er saß irgendwo vor ein paar Tagen bei irgendeinem Event in der Moderation mit Nurmagomedov. Und dann hat er zu ihm gesagt, so, hey, der Dustin McGregor Fight hat noch mehr Pay-Per-Views verkauft als dein Fight gegen McGregor. Jetzt stell dir mal vor, du würdest nochmal antreten. Ich sag's nur. Ich wollte es nur mal einfach so sagen, weil der versucht ja immer wieder, den so anzupingeln. Ich frage mich, erstens, wird Nurmagomedov nochmal kommen? Ich könnte es mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass er jemals gegen McGregor, weil er nämlich wirklich findet, dass McGregor es nicht wert ist. Er hat ihn schon mal geschlagen. Warum sollte er ihn nochmal schlagen? Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass McGregor keine Chance hat. Das ist einfach in meinen Augen, ich habe mir inzwischen, ich meine, leider warst du ja lange nicht interessiert, darüber zu reden, ich habe mir die ganzen Kämpfe angeguckt. Ich glaube wirklich, dass das nicht so unspaßig ist. Und ich meine nicht, weil man aufs Maul kriegt, so unspaßig ist, als gegen Nurmagomedov. Ich glaube, das ist wie wenn du gegen so eine fucking Boa Constrictor kämpfst, die aber schon anfängt, indem sie dich zusammengedingst hat. Du kommst doch nicht zu Atem. Der hängt da immer auf dir. Das ist, glaube ich, einfach nur unglaublich anstrengend, ja. Und nervig und der ist einfach eine andere Klasse. Von daher ist eigentlich die Frage, kommt noch mal jemand, wo er findet, okay, da gebe ich zu, dass die Leute sagen, dass der auf mal, also weißt du, der einfach so eine Challenge ist für ihn und der, wo es auch wirklich die Wettbüros nicht 90-1 stehen.
Der einzige Kampf, der für Nurmagomedov interessant sein dürfte, ist der gegen Josh St. Pierre.
Genau, das ist einer. Gutes Beispiel, aber der ist ja auch schon, das wäre dann aber, wenn wir ganz ehrlich sein, Josh St. Pierre, wenn überhaupt, ehrlicher wäre dieser Kampf, wenn der JCP von vor 5 Jahren oder so. Weißt du, ich meine, der
ist ja auch schon. Ja, ich weiß, was du meinst, aber du darfst ihn unterschätzen, Josh St. Pierre ist
immer durch,
ich weiß. Ist nie richtig retired, kämpft weiterhin in, bei TriStar regelmäßig und ist da wirklich, also der, wenn der einen Kampf annehmen würde, theoretisch, ja, dann wäre der nicht so zu bewerten wie ein Conor McGregor, der zwischendurch erstmal mehrere Frauen schwängert, so gefühlt, und alten Männern aufs Maul haut. Also weißt du, was ich meine? Also, das ist halt ein Profi durch und durch. Ich ja. kann mir nur nicht vorstellen, dass Josh St. Pierre aktuell in der Lage wäre, einen Lightweight-Kampf anzunehmen. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Weil er relativ stark durchtrainiert ist, also fast noch mehr als zu seiner Welterweight-Zeit, aber gut.
Du meinst, er ist zu schwer.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Gewicht schafft und dann, wenn er schafft, dass er dann wirklich einen Tag später in Vollbesitz seiner Kräfte wäre. Und die interessante Frage wäre,
man kann so einen Kampf ja auch ein halbes Jahr später schedulen. Das wäre so ein Spektakel, das könnte man auch auf lange Sicht.
Für mich macht der Kampf nur Sinn, wenn Khabib hochgeht ins Welterweight und wenn sie sich da treffen. Weil Khabib Nurmagomedov, darf man ja auch nicht vergessen, ist jetzt auch keiner gewesen, der sich leicht damit getan hat, das Gewicht zu machen fürs Lightweight. Er hat zwar meistens geschafft, bis auf eine Ausnahme, wo er dann ins Krankenhaus musste, aber nichtsdestotrotz war der Weightcut für ihn schon immer heftig. Aber er hat es halt geschafft, weil, also das ist wahrscheinlich das kleinste Problem am Kampfwochenende für Khabib Nurmagomedov, das Gewicht zu machen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass man Nurmagomedov durchaus auch im Welterweight antreten lassen könnte und er da sehr wahrscheinlich den Titel holen würde. Also das möchte ich nicht ausschließen. Und das wäre was Interessantes, dass man sagt, hey, Nurmagomedov gegen Georges St-Pierre in der Welterweight-Division, da hätte ich persönlich Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Von den Kämpfern, die wir jetzt am Wochenende gesehen haben, sehe ich halt keinen Kämpfer, der Khabib irgendwie gefährlich werden könnte. Also natürlich, man darf nicht vergessen, McGregor hat halt seine Linke. Und wenn die sitzt, kann die dich immer ausnocken. Ja? Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass Khabib Nurmagomedov und McGregor einen normalen Kampf gegeneinander absolvieren werden und es gibt nicht diesen, in Anführungsstrichen, Lucky Punch, dann sehe ich kaum eine Möglichkeit, wie McGregor Nurmagomedov besiegen soll. Bei Dustin Poirier sehe ich es ähnlich, wenn der gegen Nurmagomedov antritt. Also
Nee, ich sag ja auch, wenn dann das so ein JCP oder jemand, der neu kommt.
Aber GSP heißt der.
GSP meine ich ja.
Ja, und Michael Chandler, weil du den von angesprochen hast.
Ja, warte mal. Der heißt, der ist doch Jean.
George Saint-Pierre. Ja. Okay. Habe ich übrigens in Berlin getroffen. Ja, der war bei der UFC da dabei, weil sein Protégé gekämpft hat. Wer hat denn da nochmal gekämpft? Für wen war er da in der Ecke dabei? Guck mal, das ist auch krass, dass ich mich an die Cornermänner erinnere, aber nicht an den Kämpfer, für den er dabei war. Ja, das ist weiß ich nicht mehr, aber es gibt eine schöne Geschichte zu der Nummer mit Josh St-Pierre. An dem, am Freitag waren die Weigh-ins und dann wollten die abends so ein bisschen Party machen gehen. Und wo geht man natürlich hin, wenn man in Berlin ist? Ins Berghain.
Berghain,
so. Würde ich gerade sagen. Und da steht Josh St-Pierre in der Schlange und der Berghain-Türsteher, dieser Typ, den kennt man ja, dieser total tätowierte und gepierste Typ da.
Ich kenne den nicht, aber.
Ja, der ist eigentlich bekannt. Sieht dann Josh St-Pierre, wie er in der Schlange steht und sagt, nee, du kommst hier nicht rein. Und Josh St-Pierre denkt so, what the fuck, ich bin Josh St-Pierre, was willst du von mir? So, ja, du kommst hier nicht rein. Und
oh, das, ey, was für ein armes Würstchen ist dieser Türsteher. Das zeigt mal wieder, dass er genau jedem Klischee eines kurzschwänzigen Spackos, der an der Tür steht, entspricht.
Ja, ich weiß
nicht. Bitte alle Türsteher sich nicht angesprochen.
Ich weiß nicht, ob er Josh St-Pierre wirklich erkannt hat oder ihn überhaupt kennt. Aber Fakt ist, dass Josh sich danach so ein bisschen auf Twitter darüber ausgelassen hat. Oder er war nicht angepisst oder so, aber er meinte halt so, dass er das
Gefühl... Da hat er dem Berghain jetzt nur geholfen, noch mehr Prestige zu bekommen, so nach dem Motto, ich kam nicht rein, sondern denken alle...
Pass auf, George St-Pierre ist ja ein geiler Typ und er hat es, glaube ich...
Hast du mal versucht, ins Berghain zu kommen?
Nee, ich noch nie. Also ich, pass auf, das ist ein ganz einfaches Ding. Das ist so ein Ego-Ding. Ich stelle mich nirgendwo stundenlang an, ja, um mir dann von irgend so einem Vogel sagen zu lassen, du kommst hier nicht rein. Das geht, nee, geht nicht. Also so geil kann ein Club nicht sein, dass ich mich da stundenlang anstelle und dann noch vorführen lasse und mir sagen lassen muss, dass ich hier nicht ins Publikum passe. Dann gehe ich gar nicht erst hin. In so einem Club möchte ich nicht. Punkt. Aber Josh St-Pierre meinte dann halt auf Twitter so, Mensch, das Gefühl, das kenne ich schon gar nicht mehr, dass ich nicht mehr in den Club reinkam. Und er hat dann, glaube ich, auch noch später was geschrieben in der Art, dass er das letzte Mal, als er nicht in den Club reinkam, noch keinen Ausweis hatte oder irgendwie sowas in der Art. Also er hat es mit Humor genommen. Cooler Typ, ja. Auf was wollte ich zu sprechen kommen jetzt eigentlich? Achso, es ging um den Namen Josh St-Pierre. Jetzt zu Michael Chandler, weil du den ja auch angesprochen hast.
Ja.
Michael Chandler, ich weiß nicht, hast du Bellator überhaupt mal verfolgt?
Ja, es kommt hier ab und zu auch im Fernsehen.
Okay, dann kennst du Michael Chandler.
Ja, aber ich bin jetzt kein Experte, ich könnte jetzt nicht über irgendwelche Kämpfer, aber ich
okay.
habe ihn
Also schon Michael gesehen. Chandler ist ein typischer Erstrundenkämpfer. Da explodiert er, da ist er, sag ich mal so, der wie sagt man es denn, the biggest threat in dem Moment für seinen Gegner. Also der kommt halt mit Power raus, will sofort am liebsten den Schlagabtausch und versucht dann so seine Gegner relativ schnell zu blitzen, also zu überraschen und dann zu Boden zu schicken, auszunocken oder zumindest sich so einen Vorteil zu verschaffen, dass es in den nächsten beiden Runden für ihn ja mit guten Wrestling-Skills auch manchmal reicht, den Gegner nur zu Boden zu wresteln und dann da unten zu halten. Aber der beste Michael Chandler, den siehst du eigentlich immer in der ersten Runde. Und das hast du auch gegen Dan Hooker gesehen. Und du hast auch gemerkt, dass Michael Chandler so ein bisschen genervt davon war, dass Dan Hooker in den ersten Minuten nicht so Bock hatte, da jetzt zu einem Schlagabtausch mit Michael Chandler sich hinzustellen. Und das Finish, was du dann gesehen hast, ist eigentlich so ein typisches Michael Chandler-Finish. Also das hast du bei dem schon häufiger mal gesehen, auch bei Bellator. Und das hat mich nicht so sehr überrascht. Mich hätte halt mal interessiert, wie Michael Chandler einen Treffer von Dan Hooker weggesteckt hätte. Das ist halt so das Problem, was Michael Chandler mit sich bringt.
Er ist demnächst ist ein Problem, dass er gut defenst und sich keiner aufs Maul hauen lässt.
Oder ja, Moment, nein, er ist ein Kämpfer, der schnell zu Boden geht. Also, oder sagen wir mal so, der nicht mehr das beste Kinn hat, so möchte ich es mal sagen. Nicht schnell zu Boden geht, ist gemein. So oft hat er jetzt nicht durch Knockout verloren, aber er hat schon häufiger so Situationen gehabt, wo er dann so ein bisschen in Schwanken gekommen ist, wenn er einen Treffer kassiert hat. Ich weiß, gegen Will Brooks kann ich mich an so eine Nummer erinnern. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob es... war das seine letzte Niederlage? Das weiß ich jetzt nicht mehr, gegen Patricio Pitbull. Ich meine, es war seine letzte Niederlage. Kann das sein? Das ist schon so ewig her. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich müsste es jetzt googeln. Aber auf jeden Fall ist er da auch ausgenockt worden. Und mich hat einfach mal interessiert, ob er so einen Schlag von Dan Hooker wegstecken kann. Das hätte ich mal gern gesehen. Kam jetzt nicht dazu. Aber für mich ist es jetzt auch nicht schon der Nummer 1 Herausforderer zusammen mit Dustin Poirier. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht. Also da muss noch ein bisschen was kommen von Michael Chandler. Gegen wen soll er da kämpfen jetzt? vielleicht wirklich gegen Charles Oliveira oder so. Es ist für mich echt schwer zu sagen, gegen wen Michael Chandler jetzt kämpfen sollte, weil diese Lightweight Division auch noch viele Jungs hat, die jetzt noch gar nicht so im Vordergrund stehen, ja, aber echt gute Kämpfer sind. Vielleicht Chandler gegen Gaethje wäre natürlich auch interessant. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, schwierig.
Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, findest du, dass Bellator echt so die Zweitliga ist praktisch?
Ja, also ich sehe die besten Kämpfer schon in der UFC.
Ja, okay, gut, das wollte ich auch noch mal hören.
Ja, also es gibt...
Es gibt so einen Typen, der wird besonders gerne auf Social Media rumgereicht, ein schwarzer Typ, der extrem muskulös ist. Glatze.
Meinst du MVP?
Kann sein. Es ist irgend so einer, der, wo man denkt, der hält nie im Leben länger als eine Runde durch, weil er ist so übertrieben. Aber von ihm gibt es ein paar hübsche Reels, aber die kriegt man halt immer nur so. Das sind halt so Dinger, wo dann steht, look at this guy, bla bla bla. Weißt du, so, da steht da nicht mal der Name.
Es gab mal Michael Venom Page, der bei Bellator für Furore sorgte, möchte ich mal so sagen. Ja, aber weiß ich nicht, ob du den jetzt meinst. Also der.
Nein.
Sicher
nein.
Nicht, weil das der, ist so. Aber, am ehesten.
Der sieht so ähnlich aus, der, den ich meine, der ist viel muskulöser. Ich meine wirklich viel muskulöser.
Ja, reden
der
wir jetzt von Heavyweight, oder?
Ja, wahrscheinlich. Er ist muskulöser als Silva. Warte kurz. Ja, fuck, ich kann jetzt nicht very muscular.
Aber du meinst jetzt MMA nicht. Jetzt komme ich nicht auf den Namen.
Ich weiß den Namen nicht.
Bobby Lashley, meinst du nicht?
Das kann sein, warte kurz.
Ja, der würde in der UFC wahrscheinlich keinen Kampf bestreiten können, weil der erstmal ja. von seinem
Nein, Buch nein, musste. Nein, der ist es auch nicht. Das ist ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger.
Wen gibt's denn da noch? Er geht näher
in die Richtung, wer hat sich so ein böses Duell gegeben mit dem Silva und auch ein böses Duell mit...
Aber Shay Kongo meinst du nicht? Den kennst du ja noch, oder?
Nein, wer mit dem dicken Hals, der geht in die Richtung, der auch mit Adesanya und mit Silva geboxt hat.
Also ich weiß nicht, wen du meinst, aber wir werden es irgendwann herausfinden.
So viel hat doch der Dings, der Adesanya überhaupt nicht. Was ist denn mit Adesanya? Wann kommt der mal wieder
an die Reihe? Der kämpft doch gegen in der Light Heavyweight Division gegen jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, das ist natürlich wieder peinlich. Den amtierenden Champ Blaschikowski.
Ach so, er ist runter, ne? Hoch,
ja. Ja.
Wann kommt John Jones runter?
John Jones Kampf geht jetzt erstmal in die Heavyweight Division. Also
ja,
John
ich weiß, das nervt ja. Das nervt ja. John Jones flüchtet.
Ja, ja. John Jones wird jetzt, denke ich mal, als nächstes auf den Sieger Miocic gegen Ngannou treffen. Davon gehe ich fest aus. Und dann weiß ich nicht, ob er da nochmal Lust hat, eine Runde zu gehen, eine Gewichtsklasse. Weil eins ist klar, wenn John Jones in der Heavyweight Division erfolgreich ist, sehe ich keinen Grund für ihn, nochmal in die Light Heavyweight Division runterzugehen. Also,
ja, wenn der einfach nur, wenn überhaupt, dann geht es um seine Ehre und Adesanya, der ihn die ganze Zeit im Internet trash-talkt.
Ja.
Weißt du?
Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber das ist.
Und Geld, weil viele den Kampf sehen wollen. Das ist ja in der UFC, wollen wir mal ganz ehrlich sein, inzwischen ein seltsamer, dass manchmal die eigentlich uninteressanteren, also nee, die interessanteren Kämpfe eher gemacht werden als die logischeren.
Das ist mir übrigens jetzt auch noch aufgefallen am Wochenende. Die UFC hat sich von ihrer Star-Power her kaum entwickelt. Also im Vergleich zu der Zeit, wo ich wirklich total intensiv, minütlich mich über MMA informiert habe vor 4-5 Jahren. Also die Stars haben sich kaum geändert. Das heißt, der UFC ist es nicht gelungen,
neue Leute aufzubauen.
Nur sehr wenig, aber so
wirklich. Ja, aber ein halbes Jahr oder so bist du jetzt draußen.
Nein. Wir reden jetzt hier wirklich von einem Zeitraum von den letzten 2-3 Jahren. Da ist es der UFC nicht gelungen, wirklich so Leute nachzuzüchten, möchte ich fast schon sagen, die dann zum Beispiel McGregor beerben können oder so. Also das Ding war, bevor McGregor so groß wurde und Ronda Rousey, das war ja so, eigentlich sind die beiden ja zusammen zu einem ähnlichen Zeitpunkt durch die Decke gegangen, da hast du trotzdem immer das Gefühl gehabt, dass es so ein paar interessante Prospects gab, die es nicht alle geschafft haben, aber die immerhin so viel Bass erzeugt haben, dass du großes Interesse an ihren Kämpfen hattest. Und jetzt ist es immer so, dass du fast schon danach suchst, dass du irgendjemanden hochjazzt, der dich dann auch oft direkt enttäuscht, ja. Bestes Beispiel, auch wieder auf dieser Card. Also, da gebe ich zu, habe ich mich ein bisschen von anstecken lassen. Ja, der Hype um Amanda Ribas. Da war ich mir sicher, die gewinnt jetzt gegen Marina Rodriguez. Und dann haben wir endlich mal wieder einen geilen Kampf, um den Titel bei den Damen. Ja, in der Strawweight Division. Und dann kommt es halt eben nicht dazu, weil Rodriguez das Ding halt einfach rockt, muss man so sagen, wie es ist. Und das ist auch sowas. Also, irgendwie gelingt es der UFC aktuell nicht, neue Stars zu generieren. Die haben ein bisschen Pech mit den Ausgängen der diversen Matches, aber also ich weiß nicht, ob das auch damit zusammenhängt, dass das Interesse an so Formaten wie Ultimate Fighter und so abgenommen hat, weil da kann ich mich auch noch dran erinnern, da hast du halt auch oft Stars dir rangezogen, ja, die dann bei Ultimate Fighter mitgemacht haben und dann da einfach, ja, auf sich aufmerksam gemacht haben, durch Charakter, durch die Kämpfe, wie sie bestritten haben und so. Das fehlt alles so ein Stück weit. Also vielleicht bin ich jetzt auch zu weit weg gewesen in die letzten Jahre, aber wenn ich mir so angucke, wer gehypt wird, das sind dieselben Leute wie vor 2-3 Jahren, muss man so sagen.
Ja gut, man muss ja auch sagen, dass jemand auch erst sich einen Hype verdient hat, wenn er ein paar Jahre, also du musst ja auch ein paar Kämpfe gewinnen. Die Zeit, ja,
aber guck dir Johnny Hendricks an. Kannst du dich daran noch erinnern? Der kam aus dem Nichts. Johnny Hendricks hat keiner so richtig auf der Karte gehabt. Johnny Hendricks hat irgendwann mal seinen Grappling-Stil umgestellt und hat begonnen, mehr auf Striking zu setzen und hat damit großen Erfolg gehabt und hat dann plötzlich Leute rechts und links ausgenockt. Und ich sag mal so, der Weg bis zum Titel von Johnny Hendricks, der war eigentlich so für mich nicht vorhersehbar. Also der hat dann zwar gegen Mike Pierce und John Fitch schon gegen gute Leute gekämpft, aber dann gab es einen Kampf gegen Josh Koscheck und gegen Martin Kempman. Das waren beides Kämpfer, die waren eher so, weißt du, in den letzten Zügen ihrer Karriere, muss man sagen. Und gegen Carlos Condit, da war ich mir auch nicht ganz so sicher, ob Carlos Condit da der Carlos Condit war, der halt zuvor im Kampf gegen Josh St. Pierre war. Und trotzdem hat es Johnny Hendricks geschafft, dann im Kampf gegen Josh St. Pierre so das Prospect zu sein. Also die Leute haben halt einfach wirklich, die haben diesen Sieg von ihm fast schon herbeigesehen so ein Stück weit, weil natürlich auch viele so einen Wechsel in der Welterweight Division mal wollten. Ja, Josh St. Pierre, ewig lange Titelträger, vielleicht ist er auch nicht mehr so die absoluten Highlight-Reels ausgepackt. Also die Leute waren dem Ganzen so ein bisschen überdrüssig. Ja, und dann kommst du zu diesem Josh St. Pierre-Fight, den Hendricks aus meiner Sicht nach Punkten gewonnen hat, knapp. War ein ganz knapper Kampf, kommt auf eine Runde am Ende an, die man wirklich dann so und so werten konnte. Josh St. Pierre gewinnt diesen Kampf, Hendricks tierisch angepisst, St. Pierre legt danach einen Titel nieder und Hendricks gewinnt dann den Kampf gegen Lawler und wird zum ersten Mal Welterweight Champion. Aber diesen Aufstieg hast du nicht vorhergesehen, aber du hast diesen Bass gefühlt. Weißt du, was ich meine? Also der ist in den Kampf gegangen gegen Josh St. Pierre und du warst geil drauf. Und das fehlt mir jetzt so ein Stück weit. Guck dir jetzt Gilbert Burns zum Beispiel an, ja? Gegen Kamaru Usman. Gilbert Burns löst bei mir absolut keinen Bass aus. Ich weiß, es ist ein guter Kämpfer, also gar keine Frage. Das ist ein hervorragender Striker, noch besserer Jiu-Jitsu-Kämpfer. Aber es ist
Overeem anders. Auch immer noch im Geschäft ist. Ich meine, ich erinnere mich, dass das, glaube ich, der erste Fight war überhaupt, den wir ohne Publikum gesehen haben. Aber ich sehe auch gerade, dass der gegen Alexander Volkov in der nächsten Card kämpft. Der müsste dann, wenn er dann wieder gewinnt, auch irgendwann mal wieder einen Shot haben, oder nicht?
Ja, ich weiß nicht. Nee, der ist für mich zu weit weg.
Ich finde auch seine Zeit ist vorbei langsam so. Der ist ja auch ewig. Ich kenne einen Türsteher vom Coffeeshop, der mit dem regelmäßig trainiert hat oder noch trainiert.
Ja, das ist geil. Also ich muss das so sagen, Alistair Overeem finde ich als Typen trotzdem geil.
Ich mag es nicht, wenn man so eindeutig so extrem vollgejuiced hat, dass alles zu spät ist. Aber kann ich eine Sache?
Das haben alle gemacht.
Können wir kurz vom UFC nochmal kurz eine Nachfrage, was denn dein Gaming momentan macht? Du hast doch drei Klassiker dir geholt. Ja, ja. Welchen davon hast du weitergespielt? Damit mein Redeanteil auch, dass ich weiterhin im Happy Day Podcast behaupten kann, dass ich hier die Fresse überhaupt nicht aufkriege. Was eigentlich
also stimmt, bevor wir darüber sprechen, muss ich erstmal sagen, das waren mit die schönsten 50 Podcast-Minuten, seitdem wir diesen Podcast machen. Also es könnte wirklich gut sein, liebe Zuhörer, dass sich jetzt tatsächlich zum MMA-Podcast entwickelt. Man weiß es noch nicht. MMA und Gaming, vielleicht wird sowas in der Art. Mal gucken. Also, Gaming. Ich bin jetzt endlich an der Stelle bei Last of Us, bei der du, glaube ich, auch immer noch hängst. Und zwar die Aquarium-Geschichte.
Ja, also dass man diese komische Kampf, oh ne, ich will es nicht sagen, also diese breitschultrigere kurz spielt, die ich sexy finde. Am Anfang die eine, ich finde sie alles sexy.
Ja, aber ja, also nee, die Ellie, die habe ich halt noch so als kleines Mädchen im Hinterkopf abgespeichert. Da
fühlt sich ein bisschen pedo, wenn du da zu sehr dich
gehen lässt. Ist meine Tochter so gefühlt. Also die beschütze ich ja immer schon im Spiel. Aber die andere,
das ist... Ich finde ihre Freundin aber süß übrigens.
Ja, absolut.
Und du musst dir mal das Filmchen angucken, wo die das Spiel spielt.
Habe ich schon. Unausstehlich. Fürchterlich.
Findest du?
Ja, kann ich nicht mit
an. Warum?
Also nicht optisch oder so, gell? Sondern die Art und Weise, so, du hast ja halt das Gefühl, dass sie, also mir kommt so vor, als ob sie nichts dabei fühlt, als ob sie es einfach nur macht, um den Bass abzuziehen.
Was? Nein, ey, wie sie, als die kiffen oder als sie knutschen, wie sie die Hände vor sich...
Ja, aber das kam mir so gestellt vor. Vielleicht bin ich da auch so empfindlich. Sei es drum. Auf jeden Fall, ich bin jetzt beim Aquarium.
Empfindlich?
Ich bin halt ein sensibler Typ.
Okay, du bist beim Aquarium, okay. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich da jetzt genau bin, aber ich bin in diesem Spielabschnitt da.
Ja. Ja, genau. Und dann habe ich mal so spaßeshalber auf YouTube geguckt, wo ich jetzt so ungefähr bin beim Spiel und habe festgestellt, dass ich gerade mal so über der Hälfte bin. Also,
ja, ist doch okay.
Ich habe bei Gronkh vorbeigeschaut, der ja da immer seine Let's Plays reinstellt und habe geschaut, wo ungefähr das sich gerade alles abspielt und habe dann die Videos gezählt, die dann noch darauf folgten und habe festgestellt, okay, ich bin jetzt circa, also ein bisschen mehr als die Hälfte habe ich jetzt gespielt. Und ich muss jetzt was sagen, was mir schwerfällt. Und zwar habe ich jetzt zum ersten Mal das Gefühl bei Last of Us 2, dass ihnen die Story doch nicht so gut gelungen ist, weil ich brauche eigentlich diesen Kniff nicht, dass ich jetzt die Abby spiele. Natürlich macht das mit mir, soll mich das wahrscheinlich darauf vorbereiten, dass es dann zu diesem epischen Duell
kommt. Finale kommt und man eigentlich gar nicht gerne jemand anderen
umbringen will, genau.
Weil man sie beide mag. Ja,
man versucht dann natürlich sowas,
in Richtung das geht.
Emotional.
Aber wir können uns jetzt böse in die Nesseln setzen, wenn wir jetzt beide hier so erzählen, warum die das und das gemacht haben. Am Ende kommt es anders, als man denkt.
Ja klar, aber das ist mein Gefühl. Ich denke halt so, okay, weil du siehst ja schon diese Szene und wir spoilern jetzt, also solltet ihr das Spiel noch spielen wollen, müsst ihr jetzt 30 Sekunden vorspringen. Du siehst ja schon diese Szene, wo dann praktisch Abby der Ellie gegenübersteht und sie mit der Pistole bedroht. Und danach spielst du dann ja als
ja.
Abby weiter. Und da dachte ich mir so, nee, brauche ich das jetzt unbedingt noch? Also ich weiß es nicht. Also jetzt zum ersten Mal habe ich das Gefühl, jetzt muss ich mich da wieder durch die Stadt durchkämpfen. Jetzt spielst du ja die Szene nach.
Ich bin irgendwo im Krankenhaus. Ich habe mich irgendwie ins Krankenhaus. Ich habe so ein kleines Mädchen, so ein glatzköpfiges.
Nee, da bin ich noch nicht. Okay. Aber ich denke mir halt so, ey, muss ich das jetzt echt nochmal machen?
Du musst nicht nochmal machen. Du musst nichts nochmal machen. Da kommen ein paar richtig geile Szenen. Okay, du musst auch irgendwo ganz oben über den Häusern über irgendwelche Kran-Dinger klettern.
Okay.
Du wirst irgendwann demnächst so ein Mädel von diesen Lederjacken-Bösewicht.
Scars, von den Scars.
Irgendwo eine haben und mit der zusammen auf die Pirsch gehen und in so ein Krankenhaus und so weiter. Ich finde, ich habe es ewig nicht gespielt, ich muss es echt mal wieder spielen, aber momentan habe ich einfach, ich bin so ausgelastet mit Laufen und Yoga und
Family
und allem. Ich bin so glücklich. Ey, ohne Witz, wenn ich eine Sache noch sagen darf. Ich habe ja mich von dem Tim Kruse, lest mal das Buch von ihm, Pilger mit Paddel, ist echt ein geiles Buch.
Ich habe 1984 jetzt am Wochenende wieder angefangen.
Du liest, du gibst dir gerade die richtig gute Kost. Ich bin
überrascht. Das habe ich schon zweimal gelesen, 1984.
Okay, ja, aber dann kannst du mal ein anderes Buch zur Abwechslung
lesen. Nein, das ist
für mich Pilger das mit Paddel. Wohl Pilger mit Paddel. Okay, aber der hat auch ein paar andere geile Bücher geschrieben. Er hat auch irgendwie unterwegs mit einem Guru oder so geschrieben, wo er so ein Chauffeur war in Indien für einen Guru ein Jahr lang oder so. Aber auf jeden Fall, der hat mich ja so ein bisschen fast schon genötigt, nochmal den reinzumachen. Und ich habe mir eigentlich seitdem ein bisschen ins Hemd gemacht und habe langsam aufgebaut und habe die ganze Zeit gedacht, ist das genug? Und diese Woche bin ich 20 Wechselkilometer gelaufen.
Was ist
also
das?
Drei Kilometer? 3 Kilometer einlaufen und dann immer 1 Kilometer schnell laufen, 1 Kilometer gemütlich. Dadurch kannst du trainieren, dass dein Körper zwischen Fettverbrennung und Glykogen Speicherverbrennung hin und her, also Kohlenhydrate hin und her.
Was du bei der Michael
Goggins-Geschichte
mit? Viermal, jetzt habe ich es vergessen, alle 4 Stunden, läuft der 4 Stunden oder irgendwie sowas? Was war das? Ach shit, erzähl ich das nächste Mal. Muss ich nochmal
erzählen. Auf jeden Fall ist mir das für meine Verhältnisse sehr gut gelungen. Also ich bin 1,37 habe ich für die 20 Kilometer gebraucht. Und danach habe ich mich so wohl gefühlt und habe dann 2 Tage später bin ich 26 Kilometer gelaufen. Ab Kilometer 19 nur noch unter 5, Minuten Pace. Und seitdem habe ich nur noch Bock. Ich will, dass das Corona-mäßig klappt und ich will einfach nur noch den Rhein entlang laufen und laufen und laufen und laufen. Das bringt mir so Spaß und ich bin so glücklich damit und ich kann manchmal richtig gehen heulen, so glücklich bin ich damit. Und,
das freut mich.
Und ich fände es ja schön, ich komme ja da immerhin auch in diesem Karlsruher Raum vorbei. Man kann mich ja auch mit dem Fahrrad einen Tag begleiten.
Willst du mit mir?
Ricky. Ach man.
Ja, was weiß ich,
wusste ich schon, bevor ich es gesagt habe, dass du drauf scheißt.
Ich sag doch jetzt nicht schon irgendwelche Dinge zu, also aber
wo alles du dir in Ruhe noch eine Ausrede überlegen kannst.
So ist es. So ist es. Also, aber wir müssen nochmal über die Computerspielgeschichte reden. Hast du dir F1 2020 jetzt mal?
Nee, habe ich nicht. Ich habe auch, seitdem wir das letzte Mal gecastet haben, nicht eine Sekunde
gespielt,
muss ich gestehen. Letzte Woche. Ich habe einmal mit dem Gunnar Krupp, cooler Typ, habe ich einmal ein paar Minuten, nicht ein paar Minuten, eine Dreiviertelstunde, haben wir uns verabredet, haben wir ewig geplant, A Way Out gespielt.
Ja.
Dieses die Verurteilten-mäßiges Ausbruchsding. Und das war wirklich spannend. Also da war so zweimal, wo wir so, der eine musste aufpassen, ob die Wachen kommen und der andere musste dann so rumfeilen hinterm Klo und so und dann immer, jetzt mach schnell, ja, ich mach gerade noch fertig, nein, pass auf, er kommt. So, das war echt, das war spaßig. Und aber sonst habe ich nichts gespielt und auch kein Formel 1.
Ich habe es weitergespielt und habe jetzt meinen zweiten Grand Prix hinter mich gebracht. Ich fahre das halt über volle Distanz, also ich mache nicht diese verkürzten Varianten, sondern fahre es immer über volle Distanz und bin, also das Spiel ist super, echt cool.
Also du sitzt dann da zwei Stunden oder was?
Ja.
Für ein Rennen?
Ja.
Okay.
Aber was mich so ein bisschen, nicht nervt, aber, also ich habe mein eigenes Team ja gegründet, ich mache ja diesen Modus, wo du dein eigener Teamchef bist und ein Team aufbauen musst und so und ich starte da praktisch jetzt rein und ich fahre das Spiel auf schwer. Das ist irgendwie Stufe 70 von 100. Also du kannst das sehr fein variieren alles. Und hole da mit anderthalb Sekunden die Pole Position und bin dann im Rennen auch Dritter. Mein Teamkollege ist Vorletzter und so. Also da stimmt die Mischung nicht so richtig. Also von der KI her. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Natürlich werde ich jetzt hochstellen auf 80, werde das mal probieren und hoffe, dass es nicht diesen Effekt gibt, dass du dann auf einmal plötzlich gar nicht mehr mithalten kannst. Weißt du, dass es nur diese zwei Extreme gibt. Entweder du fährst alles in Grund und Boden. Weil eigentlich, wenn du wenn du es realistisch spielen willst, müsste ich jetzt irgendwo auf Platz 17, 16, 15, 14 rumdümpeln. Aber schon mit aller Kraft sozusagen. Und das ist halt nicht der Fall. Also dafür, dass ich das Spiel jetzt erst 10 Stunden gespielt habe, bin ich eigentlich viel zu gut. Also es müsste mir schwerer fallen, die Pole Position zu holen und im Rennen dann auch einen dritten Platz zu holen. Das müsste mir deutlich schwerer fallen. Jedenfalls für diesen Schwierigkeitsgrad. Ich hoffe, dass ich das so ein bisschen hinbekomme, dass du trotzdem noch so in die Punkte fahren kannst. Aber dass die Herausforderung mich bei der Stange hält, so ein Stück weit. Da bin ich mal gespannt. Da muss ich noch ein bisschen nachjustieren. Aber Spaß macht's allemal. Also diese Trainingssessions und so, sowas liebe ich ja, habe ich dir ja schon mal erzählt. Ich bin eher ein Typ, der auf Rundenzeit fährt und weniger also ein Rennen fährt, aber die Rennen machen eigentlich auch Spaß. Also, dass du extrem aufpassen musst. Selbst die kleinsten Berührungen führen halt gleich dazu, dass du dir eine neue Nase abholen musst und so, weil ich habe den Schaden auf realistisch und das kotzt dich manchmal ein bisschen an. Ja? Dann nehme ich auch, gebe ich zu, diese Rewind-Taste und mach dann so. Aber wirklich nur, wenn es für mich so scheiße ist.
Ach, das gibt's da. Das ist ja cool.
Ja, weil es gibt manchmal so Situationen, du kommst am Gegner vorbei, ja, mit einem Überholmanöver und der macht halt einfach nicht. Also der bleibt auf seiner Ideallinie. Der fährt dann halt nicht, wie du es eigentlich machen würdest. Leicht versetzt und macht es zwar schwer, dass du ihn überholst, aber er lässt dir immer noch Platz zum Leben. Sondern er zieht halt manchmal einfach rüber und schiebt dich da entweder raus oder ihr stoßt halt zusammen. Und wenn sowas ist, dann drücke ich halt die Rewind-Taste und überhole den in dieser Schikane halt nicht, sondern dann etwas später. Das stört mich auch ein bisschen, dass die KI, ich habe das Gefühl, dass die 2019 ein bisschen besser war. Also da fand ich das nämlich gerade so cool, dass du wirklich dann auch so durch enge Kurven dir Duelle liefern konntest, und dir dein Gegner durchaus Platz gelassen hat, um dein Manöver zu Ende zu bringen, beziehungsweise auch hart dagegen gehalten hat, so dass es dir nicht zu einfach gefallen ist, an Gegnern vorbeizufahren. Ja, noch ein bisschen rumprobieren. Aber im Großen und Ganzen sage ich weiterhin, das beste Rennspiel, das ich bislang auf der PS4 gespielt habe. Ja.
Cool.
Tja, cool.
Okay, ich würde sagen, der Beat kommt rein, oder?
Ja, ich wollte die ganze Zeit schon auf den Knopf drücken, aber ich habe, ganz ehrlich, jetzt habe ich ihn aber. Jetzt geht's los hier. Wir sagen Dankeschön.
When the beat goes down, you gotta be ready.
Endlich
when
mal
the
wieder,
shit goes down.
Endlich mal wieder Ricky MMA.